Wir müssen handeln, wir haben die Instrumente. Die SPD hat einen Parteitagsbeschluss einstimmig angenommen, 2025, und hat nichts getan.
Wir sprechen hier über einen absolut völkisch identitären Bundesvorstand, der im Grunde genommen in eine Richtung läuft.
Wenn man 35 Stimmen hätte und man hat eine Sondersitzung des Bundesrates Ende Juli, dann könnte man im Ende Juli diese Debatte um die Brandenmauer und das Verfahren und die Überprüfung der AfD mit einer mutigen Entscheidung in diesem Sommer beenden.
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Das politische Berlin steuert auf eine Sommerpause zu. Und in den vergangenen Jahren bedeutete das immer, dass es eine lange Pause gab. Politikerinnen und Politiker sind in den Urlaub gefahren und es passierte politisch gesehen erstmal nichts. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. In diesem Jahr wäre das womöglich sogar gefährlich, wenn vor der Sommerpause oder im Sommer nichts passiert. Und wir sprechen in diesem Kontext heute wieder einmal über das Thema eines möglichen AfD-Überprüfungsverfahrens und die Frage, ob die Parteien der Mitte den Mut haben, hier etwas anzustoßen oder ob sie wertvolle Zeit verstreichen lassen. Und darüber spreche ich wie immer mit Gerald Knaus, der mir gegenüber sitzt. Hallo Gerald.
Hallo Philipp.
Ja, bevor wir über dieses Thema sprechen, ja auch ein bisschen das Thema unserer vergangenen Podcasts, und wir werden auch gleich erklären, warum wir das nochmal heute etwas weiter konkretisieren. Es ist viel passiert in den vergangenen Wochen. Wir haben das letzte Mal im Juni gesprochen, jetzt ist Juli. Zunächst einmal die Frage an dich: Was hat dich die letzten Wochen beschäftigt? Wo warst du auf der Welt? Und welche Themen hast du beackert?
Ja, also im Juni bin ich ziemlich viel herumgefahren. Ich war in der Ukraine, ich war in Großbritannien für eine Diskussion über die AfD. Aber das Wichtigste war vor kurzem eine Reise nach Mazedonien, also in die Region Mazedonien, Hauptstadt Thessaloniki. Und wenn man so will, ich glaube, wir haben heute so einen Faden Thessaloniki nach Erfurt, Erfurt nach Karlsruhe. Genau. Dann beginnt die Diskussion darüber, wie man mit der AfD umgehen kann und warum das Ganze nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht führen sollte, vielleicht ganz gut in Thessaloniki. Also Thessaloniki ist seit über 2000 Jahren eine der großen europäischen Städte. Die war Hauptstadt des Römischen Reiches Ende des 3. Jahrhunderts. Der Kaiser hatte dort seinen Palast, hatte von dort aus seine Kriege geführt. Mhm. Armenien, Persien, überall. Mhm. Also eine lange Tradition, lange Geschichte. Aber interessant ist an Thessaloniki, die letzten 100, 110, 120 Jahre. Denn als Thessaloniki nach 500 Jahren große Hafenstadt im Osmanischen Reich griechisch wurde, 1912, war die Bevölkerung von Thessaloniki nur 20% orthodoxe Griechen. Und wenn man 50 Jahre weitergeht, 1912, 1962, dann war das eine Stadt, in der es fast nur noch orthodoxe Griechen gab. Mhm. Das war also eine Stadt, in der das, wenn man so will, Remigrationskonzept, also die Zusammensetzung der Bevölkerung, eine ethnisch mit dem Nationalstaat übereinstimmende, einheitliche Bevölkerung zu schaffen, durch verschiedene Maßnahmen angewandt wurde. Und zwar die Maßnahmen, die ganze Bandbreite, also Druck zur Assimilierung von Minderheiten, Namen ändern, sich anpassen, griechisch werden, Vertreibung von Minderheiten, Bevölkerungsaustausch, erzwungener Bevölkerungsaustausch 1923 mit der Türkei, wo alle Muslime die Stadt verlassen mussten und dafür 100.000 Opfer, also vertriebene Griechen, auch nicht gefragt, aus Anatolien nach Thessaloniki kamen. Der Völkermord der Nationalsozialisten, der Holocaust, die Zerstörung der Juden, eine mehrheitlich jüdische Stadt noch um 1900. Diese Maßnahmen haben innerhalb von wenigen Jahrzehnten mit unglaublichen menschlichen Kosten für die Betroffenen die Bevölkerungsstruktur von Thessaloniki verändert. Und wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und einmal aufhört, aus der deutschen Sicht die AfD immer im Kontext nur der deutschen Geschichte zu sehen, also immer diese Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, und sagt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war in Europa dieser völkische Gedanke, die Idee, dass wir Nationalstaaten brauchen und Minderheiten eine Schwäche, eine Gefahr, ein Mangel sind, den man durch Assimilation, erzwungene Anpassung oder Austausch der Bevölkerung oder Vertreibung beheben kann, das war damals eine Norm. Also der Völkerbund hat den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei aus ethnischen Gründen ermöglicht und verhandelt. Und das, was die AfD heute will, und jetzt springen wir von Thessaloniki nach Erfurt, das, was wir heute sehen nach diesem Parteitag, dem 17. Parteitag der AfD in Thüringen, eine identitäre völkische Partei, geschlossen völkisch, ist im Grunde genommen ein Projekt, das viele in Deutschland immer noch unterschätzen, weil sie sich nicht vorstellen können, was sich diese Menschen, die Denker und auch jetzt Aktivisten und Politiker der AfD gut vorstellen können, nämlich es ist möglich, 5%, 10%, 15% einer Bevölkerung durch Remigration, Druck, Vertreibung, das Leben unmöglich machen, am Ende auch Gewalt, aber es ist möglich und es war in Europa die Norm im frühen 20. Jahrhundert und unzählige Städte, nicht nur Thessaloniki, zeigen das, es ist möglich, dieses Projekt umzusetzen. Die Kosten sind enorm, es ist natürlich verfassungswidrig, aber Thessaloniki ist eine Warnung, so wie Istanbul übrigens, dort war es in die andere Richtung, die Hälfte der Stadt waren Christen 1900 und 50 Jahre später, also 1960, gab es dort kaum noch Griechen, kaum noch Christen. Also diese Ideen muss man deswegen so ernst nehmen, weil sie eben nicht absurd sind.
Genau. Und das Gefährliche an der ganzen Sache ist, dass ja viele immer schauen auf die Personen, die im Vordergrund stehen bei der AfD. Also wir haben den in Anführungszeichen freundlichen, lachenden Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine Alice Weidel, die könnte man sagen, ja gar nicht so sehr in ihrem Privaten für das steht, wofür die AfD eigentlich steht. Also vermeintlich entsteht manchmal der Eindruck, naja, so schlimm sind die ja eigentlich gar nicht. Und bevor wir jetzt dann später auch noch mal intensiv über das Thema AfD-Überprüfung sprechen und die Argumente und die wichtigen Fragen, die da oft gestellt werden, würde ich gerne einmal auf einen Thread zu sprechen kommen, den du auf X gepostet hast, wo du einmal erklärt hast, wer sind eigentlich die Leute, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, die aber für diese Leute arbeiten. Und da bist du auf, glaube ich, 14 Personen gekommen. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz durchführen, was das für Leute sind. Und wir würden jetzt auch immer einblenden für unsere Zuschauer, die uns im Video sehen, dass man auch immer sieht, worüber du sprichst, über wen du sprichst. Fangen wir mal an mit der ersten Person.
Stefan Müller.
Genau.
Also ganz kurz, das ist die Führung der Partei. Genau. Also wir reden hier vom Parteivorstand, der wurde gewählt. Und es gab ja in den letzten Jahren immer wieder dieses Gefühl, die AfD ist chaotisch, zerstritten. Da spielte natürlich immer die Frage der Ausrichtung der Partei, auch die ideologische eine Rolle. Nicht so sehr inhaltlich, eher taktisch. Also man hatte oft das Gefühl, dass es manche in der Partei gab, die sagten, Achtung, Achtung, ein ehemaliger Parteichef aus Baden-Württemberg, Meuthen, hat dann gesagt, Achtung, Achtung, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Mhm. Oder wir müssen aufpassen, vor kurzem Maximilian Krah im letzten Jahr, dass wir nicht ein Verbotsverfahren provozieren durch Unachtsamkeit. Diese Streitigkeiten waren diesmal nicht zu sehen. Dieser Parteivorstand ist sehr einheitlich und all diese Spekulationen in den Medien, wer ist jetzt bei Kupala, wer ist bei Höcke, wer ist bei Weidel, also die AfD
das
so.
Das ist so ein Spiel, ja.
Ein also, Spiel, ja, ja. So, ja. Wer ist bei welchem Team.
Ja. Wer hat wie viel Prozent geholt?
Ja, verwischen das den Blick auf das Essentielle. Ja. Nämlich, wer sind diese 14 Leute, die gewählt wurden, die jetzt diese Partei führen? Und beginnen wir mit Stefan Möller, stellvertretender Sprecher, engster Vertrauter von Björn Höcke, ist auch der Co-Chef des Thüringer Landesverbandes, hat erst Anfang des Jahres Martin Sellner, also den Chef der Identitären, im Landtag in Thüringen willkommen geheißen. Mhm. Also radikal, Höcke-Flügel, Identitär, einer der einflussreichsten Männer der Partei. Dann Katrin Ebner-Steiner aus Bayern, auch ein radikaler Verband, auch Höcke nahe, mit Höcke im engen Austausch. Der Bayerische Verband hat ja auch vorgeschlagen, in Bayern so eine Art ICE wie in Amerika, also so eine Sonderpolizei für die Verfolgung von Ausreisepflichtigen und irregulären Migranten einzurichten. Auch radikal, auch Höcke-Flügel.
Sven Tritschler aus NRW, der war 3 Jahre lang der Vorsitzende der Jungen Alternative.
Mhm. Dazu ein muss man sehr, sagen, sehr radikaler von den Jugendverband.
14, ja. Genau, von den 14 Mitgliedern dieses Bundesvorstandes sind 7 mit einer Vergangenheit in der Jungen Alternative. Er war einer davor, er war der Bundesvorsitzende. Das Entscheidende ist, dieser Junge Alternative wurde in Urteilen von deutschen Gerichten, also nicht nur der Verfassungsschutz, auch Gerichten als völkisch und extremistisch beschrieben, hat sich dann auch aufgelöst und eine neue Jugendorganisation gegründet. Er war der Vorsitzende, auch er war in diesem Jahr vor wenigen Wochen bei Martin Sellners Remigrationsgipfel der extrem rechten Identitären in Portugal.
Ganz kurz noch bei Sven Tritschler, dieses Bild, was er im Januar 2026 gepostet hat, das Angela Merkel als Festgenommene zeigt, ja?
Ja, das kommt ja auch noch als Thema. Genau. Wir haben ja einen neuen Bericht von Experten, die in die Einschüchterungen gehen, also wo sie zeigen, dass es keine Partei in Deutschland gibt, die so oft ihren Gegnern in Landtagsdebatten, in Debatten, auch in der Öffentlichkeit damit droht, Tribunal. Ihr kommt auf die Anklagebank, ihr werdet in Handschellen abgeführt. Ja. Also da ist er einer von denen. Dann Hannes Gnauk, ein ehemaliger Militär, der wurde vom Militärgeheimdienst als Extremist beschrieben. Der neue Schatzmeister, der letzte Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, die sich ja dann aufgelöst hat. Er war im Militär, er wurde vom Militärgeheimdienst als Extremist bezeichnet. Und er hatte enge Beziehungen zu den Identitären und zu den Organisationen von Götz Kubitschek, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Ein Zitat von ihm: Jeder Fremde mehr in diesem Land ist einer zu viel, also auch ein Anhänger dieser radikalen identitären Politik. Alexander Jungblut, ehemaliger Vorsitzender der Jungen Alternative Rheinland-Pfalz, aus einer Burschenschaft, die in den Medien beschrieben wurde, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass nur Menschen, die deutsch aussehen, es wurde beschrieben als Arier-Nachweis, also Menschen müssen, ein deutscher Chinese oder mit Wurzeln in China sollte da nicht Mitglied sein. Diese Burschenschaft wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch er aus der Jungen Alternative. Dennis Holloch, Mitgründer der Jungen Alternative in Brandenburg, einer der radikalsten Verbände in einer radikalen Organisation, wird individuell als erwiesen rechtsextrem vom Landesverfassungsschutz eingestuft. Einbürgerung ist ein Angriff auf unser Land, ein Angriff auf unser Volk, also auch unzählige radikale Aussagen. Marc Jongen hat dazu beigetragen, Remigration als Parteiziel in der AfD festzuschreiben, auch als Dankeschön an Elon Musk. Und wer weiß, wie Elon Musk über Remigration rassistisch denkt. Also er redet
White Supremacy
und redet immer über die Verluste der Weißen. Ja. Sich dabei Elon Musk zu bedanken. Marc Jongen sitzt im Europaparlament. Martin Reichert, Chef des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, auch der gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz, im Flügel von Björn Höcke, einer der Unterzeichner dieser Resolution 215, mit der der Flügel entstanden ist. Im Bundestag sagt er, lassen Sie das deutsche Volk tatenlos verenden. Eines der größten Kulturvölker der Weltgeschichte, also auch radikal. Dann Micha Fähre, Vergangenheit der Jungen Alternative Niedersachsen, reiste mit der AfD-Delegation nach New York zu diesen Young Republicans, wo später dann diese ganzen Chats herauskamen. Auch Landeschef heute in der Jungen Alternativen Jugendorganisation. Maximilian Kneller, ehemaliger Vize der Jungen Alternative NRW, auch der postet diese Bilder von Merkels Festnahme. Auch der droht also politischen Gegnern mit Verhaftung. Jan-Pascal Hohm, gründete mit 17 die Junge Alternative in Brandenburg, Chef heute der Generation Deutschland, Fördermitglied von 1%, das ist einer dieser Kubitschek-Organisationen, Nähe zu den Identitären, Deutschland sei kein Siedlungsgebiet für Menschen aus aller Herren Länder und The Great Replacement, also dieser große Bevölkerungsaustausch, erfolgt. Jetzt sind wir schon bei 11, dann haben wir noch Alice Weidel, Chrupalla, also Tino Chrupalla, und einen, Heiko Scholz, über den ich nur höre, der soll auch Höcke nah sein. Ich weiß es nicht. Ich habe in der Kürze der Zeit nicht genug gefunden. Also wir haben 14 Leute.
Das ist der Bundesvorstand.
Das ist der Bundesvorstand.
Also nur um das nochmal
ganz. Da gibt es keine ideologischen Unterschiede.
Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Also man hat ja früher immer gesagt, die Partei hat mehrere Flügel, da gibt es Strömungen, da gibt es sozusagen den klassischen, ja, die AfD von vor 10 Jahren oder vor 12, 13 Jahren, einen wirtschaftsliberalen Flügel, der einfach nur EU-kritisch ist, also Stichwort Meuthen und früher noch die Gründer der AfD. Aber das hat ja damit nichts mehr zu tun. Also wir sprechen hier über einen absolut völkisch identitären Bundesvorstand, der im Grunde genommen in eine Richtung läuft.
Ja, und der jahrelang in identitären völkischen Organisationen wie der Jungen Alternative geschult, gearbeitet, sich bewiesen und auch klar gemacht hat, wo man steht. Und jetzt noch ein Punkt zu diesem Parteivorstand und zu dieser Veranstaltung, diesem Bundesparteitag in Erfurt. Mhm. Eine Sache, die auch in den Medien nicht wirklich aufgegriffen und verstanden wurde. Man hat gehört von dem Parteivorstand, dass es einen Vorschlag gab, einen Antrag von Björn Höcke, gemeinsam mit, auch keine Überraschung, dem AfD-Chef in Brandenburg, also schon ein Verwandter, ein uns gut bekannter, Hans-Christoph Berndt, und Fabian Jank, Landtagsabgeordneter in Brandenburg, der bei einem Bürgerdialog im Mai 2025 behauptet hat, Deutschland wäre besser und ökologisch wäre es besser, wenn Deutschland nur mehr 65 Millionen Einwohner hätte. Also wir hören das aus der AfD Brandenburg immer wieder. Mhm. 18 Millionen weniger Menschen in Deutschland wäre eine gute Sache. Nahe an der identitären Bewegung. Also diese drei radikalsten Köpfe, AfD Thüringen, AfD Brandenburg, schlagen vor, in einem Antrag die Unvereinbarkeitsliste, die noch aus der Anfangszeit der AfD stammt, dramatisch zu überarbeiten. Also im Grunde genommen wollen sie die Partei offiziell, inoffiziell ist es ja bereits passiert, aber offiziell auch für identitäre und völkische und ehemalige NPD-Mitglieder öffnen. Das war ja lange ein Streit, der Streit ist vorbei, denn was ist mit diesem Antrag passiert? Der Antrag, und das ist wichtig, der schlägt vor, die Unvereinbarkeitsliste binnen eines Jahres zu überarbeiten. Mhm. Also das Ziel war nicht, das zu beschließen in Erfurt, sondern er schlägt das vor. Und die Reaktion von Alice Weidel war, ich zitiere sie, die Antragsteller haben zugegebenermaßen einen Punkt, der Bundesvorstand hätte das schon längst machen müssen und sie kündigte an, die Unvereinbarkeitsliste innerhalb eines Jahres zu überarbeiten. In den Medien wurde das präsentiert, als man hat das von der Agenda genommen. In Wirklichkeit hat Alice Weidel klar gesagt, wir wollen jetzt keine Diskussion, vielleicht verschreckt das den einen oder anderen Bürgerlichen, den wir als Wähler wollen, bei den Wahlen im Herbst. Aber Höcke hat recht. Es gab auch keinen Widerspruch. Also die Idee, dass die AfD sich öffnet für NPD-Leute, zu denen ja Höcke gehört, der hat ja in seiner Vorzeit, bevor er bei der AfD war, in NPD-Publikationen geschrieben. Der hat ja bei NPD-Demonstrationen teilgenommen, dass die AfD die NPD ist, ideologisch und von ihrer völkischen Ausrichtung nur unendlich viel erfolgreicher und gefährlicher, das ist die wichtigste Botschaft des Bundesparteitags in Erfurt.
Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Wir hören uns jetzt mal ein paar Zitate an, die wir auch sehen und hören im Video, von diversen Politikern der Regierungsparteien, also CDU, CSU und SPD. Und danach sprechen wir über einen Bericht, den du und die Europäische Stabilitätsinitiative veröffentlicht hast, den wir veröffentlicht haben vor ein paar Wochen, der Sommer der Entscheidung. Da gibt es 10 Fragen zu diesem AfD-Überprüfungsverfahren, die wir dann relativ schnell fragen und beantworten. Aber ich möchte einmal davor diese Politiker hören, weil sie im Grunde genommen, und das ist auch etwas, was wir schon seit Wochen eigentlich besprechen, das Richtige sagen und auch sehr deutlich sagen. Die Frage ist nur, warum folgt daraus kein Handeln? Was ist die Konsequenz? Also, wir hören uns an Markus Söder, Friedrich Merz und Lars Klingbeil in dieser Reihenfolge. Und ich spiele die Videos jetzt ab.
Ich sage keine Kooperation, keine Zusammenarbeit mit diesen Leuten. Die wollen an unsere Position, Freunde. Das ist nicht, dass die uns was Gutes tun wollen. Die wollen auch dem Land nichts Gutes tun. Die wollen an die Fleischtöpfe der Macht. Wir dürfen kein Helferlein werden. Wir dürfen kein Steigbügelhalter werden. Wir dürfen die Fehler von Weimar nicht wiederholen. Die Demokratie braucht Kraft, liebe Freunde, statt Angst. Die AfD ist die Summe ihrer Mitglieder und die Summe ihrer Ideen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextrem ein. Auch der Bayerische. Und der Bayerische Verfassungsschutz ist mehr als vertrauenswürdig. Die AfD ist eine rechtsextreme Kaderpartei. Sie ist Moskau-treu. Sie ist autoritär. Sie nimmt sich zum Vorbild autoritäre Strukturen und würde, wenn sie am Ende die Macht übernimmt, bei uns genauso einsetzen. Es wird übrigens mit einem Freiheitsbegriff verbunden, der auf die maximale Mehrheit und auf keinen Fall den Schutz von Minderheiten sieht. Dies würde die demokratische Kultur unseres Landes verändern und am Ende zu Spaltungsprozessen führen. Deswegen ist für uns ganz klar, dass die AfD nicht irgendein Wettbewerber ist, sondern der Systemfeind.
Und eine Partei, die uns, so ihre Worte, zerstören will, das ist übrigens etwas, was wir von keiner anderen politischen Partei in Deutschland bisher gehört haben. Das hat es auch in der gesamten Nachkriegsgeschichte nicht ein einziges Mal gegeben. Wir haben alle möglichen Parteien in Deutschland kommen und gehen sehen. Aber es hat noch nie eine Partei in Deutschland eine Rolle gespielt, die den Anspruch gestellt hat, die christlich-demokratische Union zu zerstören. Wer das sagt, der muss wissen, dass er auf unseren härtesten Widerstand stößt.
Wenn wir aufgrund unserer geschichtlichen Erfahrung eine Verfassung haben, die die Instrumente vorsieht, dass diejenigen, die politisch eine Verantwortung tragen, unsere Demokratie und unsere Verfassung schützen müssen, dann ist das verdammt nochmal unsere Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, die Instrumente zu nutzen, die wir haben, um unsere Verfassung zu schützen, liebe Genossinnen und Genossen.
Ja, also nochmal, wir haben gehört, Markus Söder, den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Friedrich Merz, CDU-Bundeskanzler und Lars Klingbeil, SPD-Co-Chef und Bundesfinanzminister, die im Grunde genommen deutliche Worte finden. Es fällt das Wort Weimar sehr oft, nicht nur in diesen Ausschnitten, sondern im Grunde genommen fast immer fällt das Wort Weimar und die sozusagen Formulierung, wir dürfen die Fehler von Weimar nicht wiederholen, wir dürfen nicht zulassen, dass wir uns auf diesen Weg begeben. Und dann fragt man sich natürlich, also Lars Klingbeil, würde ich sagen, war in diesem Zusammenschnitt jetzt der deutlichste, der schon gesagt hat, es gibt Mittel und Wege und es ist auch so, dass man die Verfassung schützen muss und wir haben die Mechanismen, wir sollten sie nutzen. Die Frage ist nur, wo ist die Konsequenz und wo ist das Handeln? Deswegen jetzt die 10 Fragen, die in dem Bericht drinstehen, die wir vor ungefähr 2 Wochen veröffentlicht haben. Wir blenden das jetzt auch gleich mal ein und der Link zu dem Bericht ist auch in den Notes dieses Podcasts. Fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Die generelle wichtigste Frage, kann man in Deutschland eine Partei verbieten?
Ja, die Antwort ist klar. Und da wird es auch klar, was zu diesem Unwohl oder zu dieser Verstörung führt, wenn man Lars Klingbeil zum Beispiel hier zuhört. Er sagt ja, wir müssen handeln, wir haben die Instrumente. Die SPD hat einen Parteitagsbeschluss einstimmig angenommen, 2025, und hat nichts getan. Man muss es so hart sagen. Mhm. Sie hat nichts getan. Es wird nicht diskutiert, wie man intensiv jetzt aufgrund all dieser Beschlüsse, die es schon gibt, der Gerichtsurteile, der Verfassungsschutzberichte, anderer Urteile, zusammenstellt, ein Dossier, ein Jahr ist vergangen. Andere haben es gemacht, zum Glück, also es fehlt gar nicht an Informationen, aber es gab keine offizielle Anstrengung. Es wird nicht diskutiert, darüber reden wir, im Bundesrat das einzubringen. Wo sind die SPD-Länder? Es gibt viele SPD-geführten Länder, die jetzt sagen könnten, in 2 Tagen gibt es eine am 10. Juli gibt es eine Bundesratssitzung. Warum stellt man das nicht macht das einen Punkt auf der Agenda und schlägt vor, das Instrument, das Lars Klingbeil hier beschließt oder erwähnt, zur Abstimmung zu stellen? Dann sagt man, ja, aber wir können ja nicht allein. Ja, aber man muss doch dafür werben. Und wenn ich dann höre, dass es auch in der SPD Argumente gibt, taktischer Art, vielleicht wissen wir noch nicht genug. Das höre ich immer wieder. Mhm. Wir wissen vielleicht noch gar nicht genug. Da muss man sagen, wenn ein Parteitag einer Regierungspartei mit der Tradition, der antifaschistischen Tradition der SPD und ihrem mutigen Widerstand auch gegen das Ermächtigungsgesetz als große deutsche Partei 1933 ein Parteitag diese Worte spricht und er sagte, die AfD Höckes ist verfassungsfeindlich. Und dann SPD-Ministerpräsidenten sagen, aber eigentlich wissen wir es gar nicht. Eigentlich könnte es auch so sein, dass wir gar keine Beweise haben.
Das ist ein Widerspruch.
Dann zerstört diese Partei in einer fundamentalen Frage ihre Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das Ergebnis sehen wir auch in den Umfragen. Beispiel Berlin. In Berlin hat das Abgeordnetenhaus eine starke Resolution verabschiedet mit SPD und CDU gemeinsam. Aber weder die CDU noch die SPD machen etwas. Wer profitiert in den Umfragen? Auch in Berlin. Die Linke, die eine klare Linie hat, natürlich Verbotsverfahren. Und die AfD, die eine klare Linie hat, die trauen sich nicht und es wird sowieso kein Verbotsverfahren geben. Also ja, man kann in Deutschland Parteien verbieten, die Antwort auf die erste Frage. Es ist auch schon passiert. Unter Adenauer, das war ein Kanzler, der sich getraut hat, der rechtzeitig gehandelt hat in vielen Fragen und der auch die Nachfolgepartei, die Soziale Reichspartei aus ehemaligen Nationalsozialisten, die übrigens auch nicht gewalttätig war, also das muss man immer dazu sagen, aber die die gleichen Ziele, völkischen Ziele verfolgt hat, der hat das vor das Verfassungsgericht gebracht und diese Partei wurde verboten.
Ist ein Parteiverbot undemokratisch?
Nein, auch klare Antwort, weil wir ja Standards haben. Also in Deutschland das Wichtigste ist das Grundgesetz, da ist das vorgesehen und entscheidend ist, in Deutschland, das ist nicht überall so, andere europäische Länder haben das anders geregelt, aber in Deutschland kann auch die Exekutive eine Partei nicht verbieten. Das kann, Parteien sind besonders geschützt, bei Vereinen ist das anders. Eine Partei kann nur eine einzige Institution beurteilen und prüfen und als verfassungswidrig verbieten. Das ist das höchste Gericht im Land, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und dazu kommt, dass wir auch europäische Standards haben durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Immer wieder wurden Fragen von Parteiverboten, die es in anderen Ländern gibt. Es gibt ganz viele Beispiele in den letzten Jahrzehnten, wo über Parteiverbote gesprochen, wo sie auch umgesetzt wurden, auch in anderen Demokratien. Und da hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg Standards festgelegt. Im Falle einer türkischen Partei, die verboten wurde, die REFA, die Wohlfahrtspartei, auch im Falle einer baskischen Partei, andere Beispiele. Das heißt, wir haben europäisches Recht, wir haben deutsches Recht. Wir wissen ja auch nicht, wie die Richter sich entscheiden werden. Aber das Verfahren, nämlich eine Partei vor das Gericht zu bringen, ist nicht nur grundgesetzkonform. Es ist, wenn man den begründeten Verdacht hat, eine Partei ist eine Gefahr, ist verfassungswidrig, ist verfassungsfeindlich und hat die Absicht, etwas zu tun, dann ist es sogar geboten, das zu tun.
Warum fürchtete die AfD letztes Jahr einen Verbotsantrag?
Ja, sehr interessant, weil es Gerichtsurteile gab. Die AfD sagt ja immer, der Verfassungsschutz ist politisch, der Verfassungsschutz ist von der Exekutive abhängig. Das stimmt natürlich in dem Sinne, dass der Verfassungsschutz unter den Innenministerien steht. Aber zentral bei der Beurteilung der Verfassungsschutzberichte ist immer, die kann man vor Gericht anfechten. Jeden einzelnen, jede Einstufung, jeden Bericht. Und das passiert auch. Und daher sind ja entscheidend, dass die Gerichte bei der Einstufung von Organisationen wie der Jungen Alternativen oder des Flügels von Björn Höcke oder von gesichert rechtsextrem Verdachtsfall und dann auch Einstufung als gesichert, dass da ja die Gerichte auch entscheiden. Und es gab eine ganze Reihe von Urteilen von Gerichten in den letzten 2 Jahren, die dazu geführt haben, dass AfD-Juristen wie Maximilian Krah gewarnt haben, Achtung, liebe Freunde, die deutschen Gerichte haben klargemacht in ihren Urteilen, dass das Remigrationskonzept von Martin Sellner, also dieses völkische Konzept, dass es Deutsche erster und zweiter Klasse gibt und die Deutschen zweiter Klasse, die Eingebürgerten, die nicht zum Volk gehören, dass man da Druck ausüben kann, dass man das Ziel haben kann, die entweder vollständig zu assimilieren oder, wenn das nicht geht, und das entscheidet dann die Exekutive, sie außer Landes zu drängen, dass dieses Ziel klar verfassungswidrig ist. Und Maximilian Krah hat davor gewarnt, in der Partei, in Vorträgen, auch im Bundestag, in Interviews wie mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Genau, ja.
Und ein Beispiel nur für eines dieser Interviews, wo er dann sagt, Anfang dieses Jahres in einem Interview mit Sven, mit Justus Bender, einem AfD-Experten bei der FAZ, wo Justus Bender ihn fragt, wer mehrere Millionen Menschen remigrieren will, meint offenbar auch Staatsbürger. Und da sagt dann Maximilian Krah, Martin Sellner nennt das die Gruppe C, die nicht assimilierten Staatsbürger. Und damit wäre das Tor zur Hölle aufgestoßen. Und dann sagt Justus Bender, Sie sind Jurist, warum darf man das nicht fordern? Und da sagt Maximilian Krah, als Jurist aus Sachsen weiß er das, weil jeder moderne Staat auf der Gleichheit der Staatsbürger basiert, egal Religion oder. Das heißt, Krah weiß das. Und was ist passiert bei diesem Parteitag? Maximilian Krah war nicht eingeladen.
Genau, und interessanter Punkt übrigens, vielleicht können wir das Video auch gleich nochmal einspielen. Du warst ja in einem Interviewformat Mehdi Hassan bei Al Jazeera, wo Maximilian Krah zu Gast war. Und es gab einen interessanten Moment, wo er gefragt wird nach Björn Höcke. Und Mehdi Hassan sagt, also mehrere Menschen in der AfD gesagt haben, sie können sich gut vorstellen, dass Björn Höcke auch Minister in einer Regierung werden kann. Und da ist Krah auffällig in dem Sinne, dass er das sehr schnell abweist und sagt, nein, das wird nicht der Fall sein. Er verspricht sogar, dass Björn Höcke kein Minister wird. Und wir blenden das Video jetzt gleich mal ein. Und sprechen dann noch mal kurz darüber.
Two members of parliament, one of whom you conveniently hadn't heard of, and the most influential state leader of your party, Björn
Höcke. No, not the most influential, come on.
Björn Höcke.
Thuringia is a very small state.
He is seen as one of the most influential.
Yeah, he sees himself.
In fact, Alice Weidel was asked, would you make him a minister? And she said yes, so we're looking at a future government minister as well, saying this stuff.
I tell you that he will not become part of the government.
How do you know that? Alice Weidel said she couldn't be.
Yeah, he said she can imagine, but what shall you do? Imagine you're in a TV studio and they ask you after a member of your own party, then you don't begin to split your own party.
Genau, also Maximilian Krah sehr offensichtlich sagt, Björn Höcke wird kein Minister. Und wenn man das jetzt hört und liest, was du gerade vorgetragen hast, dann macht das Sinn, weil er sozusagen ein bisschen verstanden hat, wenn die Höcke-AfD sich durchsetzt, ist das Tor in Anführungszeichen zur Hölle geöffnet.
Ja, und aus seiner Sicht bedeutet es taktisch, dass die AfD dann vor Gericht, so wie das in anderen Gerichtsurteilen der Fall war, in große Schwierigkeiten gerät, weil man diese Gedanken und diese politischen Ziele, die sind ganz klar verfassungswidrig. Ja. Das Tor zur Hölle wäre es aber vor allem für die Betroffenen.
Klar.
Und jetzt kommen wir zu dem Schlüsselpunkt. Die Erfurter AfD ist die in diesem Sinne Höcke-AfD, auch wenn wir spekulieren, wie wichtig ist jetzt Weidel, die hat sich angepasst, wie wichtig ist Chrupalla. Am Ende ist unter diesen 14 Bundesvorstandsmitgliedern niemand mehr, der da nicht mit Höcke und seinen Mitstreitern übereinstimmt, der nicht völkisch denkt. Und wie gesagt, Maximilian Krah, nach diesem Versuch, Höcke herunterzumachen, zu sagen, der ist gar nicht wichtig, das ist ein ganz kleiner Verband, Thüringen spielt keine Rolle, also offensichtlich gelogen, er weiß das natürlich selber, für das öffentliche Publikum, er wurde für den Parteitag gar nicht nominiert. Er war gar nicht dort.
Wahnsinn. Das bringt uns zu der nächsten Frage, nämlich jetzt, wo wir wissen, dass dieser Bundesvorstand im Grunde genommen in die gleiche Richtung marschiert, es gibt keine Widersacher mehr, die da in irgendeine andere politische Richtung gehen wollen. Warum fürchtete die AfD dieses Jahr kein Verfahren?
Weil, und da hat sie auch einen Anteil daran, sie es geschafft hat in einer genialen Medienoperation. Also es gab einen Eilantrag und es gab eine Entscheidung in erster Instanz, kein Urteil, eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts in Köln, das gesagt hat, dass der Bundesverfassungsschutz, der die AfD ja als gesichert rechtsextrem eingestuft hat, diese Beurteilung noch nicht führen darf, bis im Hauptverfahren das Gericht darüber entscheidet, ob das zutreffend ist. Wir reden hier von der ersten Instanz, wir reden von einem Eilverfahren und in der Vergangenheit war es schon so, das ist wichtig für die Nicht-Juristen, das bedeutet gar nichts für den Ausgang der Hauptfrage, nämlich ist die AfD, und auch das wäre nur erste Instanz, es gibt dann die zweite Instanz, es gibt dann weitere Gerichte, die sich das anschauen würden, aber auch in der Vergangenheit war es so, dass in diesen Eilverfahren eigentlich grundsätzlich gesagt wurde, nein, man darf das noch nicht so benennen, auch wenn das dann später bestätigt wurde. Noch wichtiger ist aber auch, wir haben dazu ein Papier geschrieben, dieses Kölner Gerichtsurteil wäscht die AfD in keiner Weise weiß. Also die Richter sagen sehr, sehr klar, der Verdacht bleibt bestehen. Sie zitieren eine ganze Reihe von Aussagen. Aber es ist der AfD gelungen, direkt und ihren Anwälten, aber auch ihren Bundespolitikern, direkt nach dieser Verkündigung im Februar in den Medien in einer Woche zu sagen, damit ist ein Verbotsverfahren vom Tisch. Mhm. Und das Interessante ist, sie glauben es jetzt auch.
Und das ist eigentlich die nächste Frage, ja. Wie verhält sich die AfD dann ohne diese Furcht? Also du hast gesprochen von einer
ja.
genialen Medienoperation, sie hat das sehr klug genutzt und fühlt sich offenbar jetzt relativ sicher, ja, oder fühlte sich sehr sicher. Ja. Ja.
Also die AfD, und jetzt ist die große Frage, mhm. schätzt sie die SPD, die CDU und die CSU richtig ein? Mhm. Die AfD denkt, diese Parteien haben nicht mehr die politische Kraft, haben nicht den Mut, mhm. das zu tun, worüber sie sprechen, nämlich die Demokratie mit den Instrumenten des Grundgesetzes auch unter Einsatz des Gerichts zu verteidigen. Die AfD ist überzeugt, sie werden das nicht tun. Und seit die AfD-Spitzenpolitiker davon überzeugt sind, kommt Höcke mit dem Vorschlag, nehmen wir doch die NPD-Mitglieder wieder auf. Mhm. Kommt die AfD mit Besuchen, offenen Besuchen bei identitären Kongressen, nicht nur Einzelne, die sind immer schon dahin gefahren, aus Brandenburg zum Beispiel, sondern auch der Fraktionsvizechef, fahren dann nach Portugal zu diesen Treffen mit Martin Sellner. Die AfD umarmt Wladimir Putin, fährt nach St. Petersburg, zeigt sich mit den mächtigsten Männern im Kreml, freut sich über die offene Unterstützung von mächtigen Teilen des Kremls, zeigt sich offen als Anti-EU, pro-Putin und pro-Remigration im Sinne von Martin Sellner.
Genau.
Und diskutiert auch gar nicht mehr darüber, ob das vielleicht eine schlechte Idee ist, sich gegenüber diesem radikalen Vorfeld, wie sie es nennt, zu öffnen. Das heißt, diese AfD ohne Angst vor einem Gerichtsverfahren kann jetzt ohne jede Rücksicht auf oder Vorsichtsmaßnahmen voll einen Doppelkurs fahren. Die einen lächeln, mhm. Ulrich Siegmund, und sagen, wir sind eigentlich nur eine bessere CDU der Vergangenheit. Und die anderen sagen, wir werden alles zerstören, was die CDU in den letzten 8 Jahrzehnten hier aufgebaut hat. Raus aus der EU, raus aus der NATO. Das Grundgesetz werden wir so ändern, dass es Bürger zweiter Klasse gibt, im Sinne von Martin Sellner. Wir sind eine identitäre Partei. Wir sind radikal. Und dieser Doppelwahlkampf mobilisiert die Radikalsten, die sind extrem motiviert, aber er verwirrt diejenigen, die unzufrieden sind und sich denken, okay, dann wähle ich mal die AfD, so schlimm wird es schon nicht sein. Und das haben die anderen Parteien durch ihre Untätigkeit ermöglicht.
Genau, und das wiederum eine gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich ergibt eine Brandmauer ohne ein AfD-Überprüfungsverfahren überhaupt noch Sinn?
Nein.
Hm. Kannst du es erklären?
Ich erkläre es. Hm. Denn die Brandmauer ist ja mehr als nur zu sagen, wir machen keine Koalition. Mhm. Natürlich macht die SPD mit der AfD keine Koalition. Ich meine, sie hat beschlossen auf ihrem Parteitag, die AfD ist eine verfassungsfeindliche Partei. Also da macht man keine Koalition. Natürlich macht auch die CDSU und die CDU und die CSU ist da glasklar gewesen die letzten Jahre. Und die CDU mit ganz wenigen Ausnahmen, auch vor allem unter Friedrich Merz und seinen Vorgängern, auch glasklar an der Spitze der Partei. Mit dieser AfD kann man keine Koalition bilden, weil man andere Werte hat in den Grundfragen. Die Brandmauer ist aber mehr als nur zu sagen, wir machen aus Partei- und prinzipiellen Gründen keine Koalition. Die Brandmauer ist, wir verhindern auch, dass die AfD zum Beispiel als Opposition normal behandelt wird. Also die Implikation ist, die AfD ist keine normale Partei. Sie ist eben verfassungsfeindlich. Aber wenn man das sagt, wenn man sagt, sie ist eine Gefahr für die Demokratie und dann aber gleichzeitig sagt und zeigt in seinem Handeln, wir zögern, das dem einzigen Gericht, der einzigen Instanz vorzulegen, die das prüfen kann, dann verheddert man sich in Widersprüchen, denn entweder man meint es dann nicht ernst mit der Beurteilung der Partei als besondere Gefahr, also dann wirkt man, das ist vielleicht nur politische Rhetorik, man hat die Beweise gar nicht, man glaubt es selbst nicht. Oder man hat die Beweise, man glaubt es, aber man ist so ängstlich, dass man nicht bereit ist, mit den Risiken, die natürlich so ein Verfahren auch bringt, man kann nicht garantieren, was da rauskommt.
Was ja gut ist.
Was also, ja gut ist. Das ist ja der Rechtsstaat.
Genau, ja.
Aber man ist so eingeschüchtert, man ist so ängstlich. Mhm. Und so gesehen ist die Idee, und es ist ja interessant, dass Leute in der CDU, ein Historiker aus Nordrhein-Westfalen, Röder, der ein Buch geschrieben, ein sehr gutes Buch übrigens, Angst vor Deutschland vor ein paar Jahren, wie es gelungen ist, dass die Nachbarn in Europa keine Angst mehr vor Deutschland haben und wo ich immer dazu sage, wenn ich darüber spreche, das ändert sich in dem Moment, in dem die Nachbarn das Gefühl haben, die AfD könnte in Deutschland an die Regierung kommen, wird die Angst vor Deutschland wieder da sein, angefacht auch durch Propaganda aus Russland. Aber der hat gesagt, es die einzige konsequente, konsistente, kohärente Position wäre zu sagen, wir bringen die AfD vor das Gericht, er hat sich dafür ausgesprochen und dann prüft das Gericht, und wenn das Gericht dann sagt, sie ist nicht verfassungsfeindlich, dann kann man immer noch sagen, keine Koalition, aber dann ist sie eine Partei wie die anderen. Ich bin überzeugt, das Gericht würde das nicht sagen und würde auf jeden Fall, und jetzt,
kommen wir gleich zu, die nächste Frage, und die viele auch stellen, muss man erstmal die Landtagswahlen im Herbst abwarten, bevor man überhaupt über so ein Überprüfungsverfahren nachdenkt, oder wäre vielleicht jetzt sogar der Moment, vielleicht sogar der letztmögliche Moment, um so etwas zu tun?
Man muss es jetzt tun. Warum? Weil wenn es der AfD gelingt, mit dieser Doppelstrategie einerseits die Radikalsten zu mobilisieren, weil man sagt, wir sind jetzt die identitäre Partei und alles ist möglich, andererseits die frustrierten Wechselwähler zu mobilisieren, indem man ihnen sagt, wir sind eine normale Partei, wir sind auch nicht verboten, ihr könnt uns wählen, wir halten uns ja sowieso an alle Regeln. Wenn es damit gelingt, eine Mehrheit, vielleicht sogar die Landesregierung in einem Bundesland zu stellen, dann wird es sehr, sehr viel schwieriger zu argumentieren. Und jetzt gehen wir nachher, nachdem wir es davor nicht gemacht haben, zum Verfassungsgericht. Jetzt haben wir die Wahlen verloren und jetzt machen wir das. Kann man machen. Aber wenn jetzt der Mut nicht da ist, warum sollte er danach da sein? Vor allem wird man dann natürlich das Argument hören, jetzt schauen wir uns erstmal an, was die AfD da macht.
Ja.
Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man überzeugt ist, und jetzt, du hast die Politiker, und ich glaube ja den Politikern, dass sie das ernst meinen. Das ist ja das Fatale. Ich weiß ja, dass Markus Söder das meint, was er hier sagt. Ich weiß auch, Friedrich Merz zahlt ja auch einen Preis. Er hat ja gesagt, wenn sich die Partei, seine Partei, der AfD öffnet, ist er weg. Also er verknüpft den Kampf gegen die AfD, sein Schicksal damit. Und auch die SPD hat ja klar einstimmig beschlossen. Das große Problem ist nur, wenn die da nicht handeln, aus taktischen Gründen, das ist keine Führung. Also wenn man jetzt sagt, wir sind überzeugt, das ist eine Gefahr, aber wisst ihr was? Vielleicht, weil das für Manuela Schwesig und die SPD in Mecklenburg-Vorpommern oder für Sven Schulze in Sachsen-Anhalt da irgendwie schwerer zu erklären wäre, was ich nicht glaube. Vielleicht ein Wort dazu.
Ja, vielleicht können wir das
am Ende machen. Ja. Aber was ich nicht glaube, das taktische Argument zu sagen, wir machen etwas, wovon wir seit über einem Jahr überzeugt sind, nicht aus parteitaktischen Gründen, dann wird man es nie machen. Das ist ein Zeichen von unverzeihlicher Schwäche.
Jetzt fragen viele, wie sicher ist, und das ist auch die Frage, die in dem Bericht vorkommt, wie sicher ist, dass ein Verfahren nicht scheitert?
Also, zwei Dinge. Hm. 2012, am 14. Dezember, hat der Bundesrat, darauf kommen wir ja noch, das ist ja unser Vorschlag, in einer Entscheidung beschlossen, ein Verfahren zu eröffnen gegen die NPD. Am 14. Dezember 2012. Diese Entscheidung bräuchten wir jetzt. Damals hatte der Bundesrat Informationen über die NPD. Die NPD war damals in zwei Landtagen vertreten. Heute haben wir die AfD in 14 oder 15 Landtagen. Wir haben massiv Informationen gesammelt in den letzten Jahren, und zwar nicht nur NGOs, es gibt einen detaillierten 3000 Seiten langen Bericht. Man kann über die Urteile in dem Bericht diskutieren, das würden die Richter auch tun. Ja. Aber der Bericht besteht aus unglaublich viel Materialien, direkten Zitaten, und ein sehr starkes Argument in diesem Bericht ist, wie die AfD auch ihre politischen Gegner, auch die Justiz, rhetorisch einschüchtert, also bedroht. Wir haben dieses Material, wir haben aber vor allem auch Gerichtsurteile, wir haben Verfassungsschutzberichte, wir haben vor Gericht geprüfte Verfassungsschutzberichte, wir haben jetzt jahrelang Berichte zur AfD Thüringen, zum Flügel in Thüringen, zur Jungen Alternative, zur AfD in Brandenburg. Und Erfolg bei so einem Verfahren muss ja nicht sein, dass die gesamte AfD verboten wird. Ein Erfolg wäre es schon, auch da muss man klar sein, wenn eine verfassungsfeindliche Landespartei, die ansonsten vielleicht die Kontrolle über die Polizei bekommt und damit ihre Ideen im Land umsetzen könnte, wenn die gestoppt wird. Ja. Und daher sagen wir, man sollte einen Antrag schreiben und im Bundesrat beschließen, Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz sagt explizit, dass das Gericht dann auch entscheiden kann, auch nur eine Landesorganisation als verfassungswidrig zu verbieten und oder auch die Parteifinanzierung einzustellen. Also man hat heute mehr Informationen, als man bei der NPD hatte.
Ja.
Und bei der NPD, das wird immer verwechselt von vielen, war am Ende das Urteil glasklar. Die Richter haben gesagt, die NPD ist aktiv, kämpferisch, verfassungsfeindlich. Ja. Sie wurde nur aus einem einzigen Grund nicht verboten, weil sie in keinem Bundesland mehr im Landtag vertreten war, 2017. Und weil, und das sagte der Richter auch bei der Präsentation des Urteils, weil sie auch in keinem Ort mehr in der Nähe einer Mehrheit war. Also der Grund, warum die AfD verboten werden würde, ist, weil sie eine reale Chance hat, diese Ideen umzusetzen. Und bei der NPD war das Argument der Richter, die ist eine Gefahr für die Verfassung. Aber die ist aktiv kämpferisch, aber sie hat keine Chance, es umzusetzen.
Genau.
Man hat ihr und ihrer Nachfolgepartei aber deswegen, wegen dieser Gefahr für die Verfassung, die Parteifinanzierung gestrichen.
Ja. Sprechen wir zum Schluss noch über das, was jetzt noch passieren müsste, aber realistisch auch passieren kann. Also der Bericht, über den wir jetzt gesprochen haben, der ist am 24. Juni erschienen, also vor ein paar Wochen. Jetzt ist heute der 8. Juli, wir zeichnen heute am Mittwoch, den 8. Juli auf. Vielleicht fangen wir mal so an, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken. Ich habe ja eingangs erwähnt in meinem Intro, dass Sommerpausen immer so ein bisschen an sich haben, dass wenig passiert im politischen Berlin. Dabei müsste jetzt ja eigentlich sehr viel passieren. Der Bundesrat tagt jetzt am 10. Juli noch einmal vor der Sommerpause. Das könnte so ein Moment sein, in dem noch etwas passieren kann. Jetzt ist meine Frage an dich, kann dort noch etwas passieren, wenn nicht? Was müsste zumindest in diesen Sommermonaten aus den Parteien der Mitte noch kommen, damit man zumindest das Gefühl hat, es gibt noch Mut, es gibt noch den Willen, etwas anzustoßen? Was erhoffst du dir und was ist vielleicht auch realistisch?
Also, alles, was ich höre, und ich hatte viele Gespräche nach unserem Bericht. Also wir schreiben einen Bericht, du hast gesagt, am 24. Juni. Und wir sagen, dass am 10. Juli der Bundesrat diesen Beschluss treffen könnte. Also der 10. Juli 2026 sollte das sein, was der 14. Dezember 2012 war für die NPD. Und was bedeutet das? Das bedeutet einen Beschluss, ein kurzes Dokument, 2-3 Seiten, nicht mehr, wo man sagt, wir werden das jetzt einleiten. Und 2012 war das so, da wurde dann, wir können das auch hochladen, das kann man sich anschauen, wie das aussieht. Was man, so etwas kann man ganz schnell schreiben, auch angepasst an die AfD. Man kann dann auch dazu sagen, mit besonderer Berücksichtigung der gesichert rechtsextremen Landesparteien, wie zum Beispiel Brandenburg und Thüringen. Also da kann man auch das dazu schreiben. Man muss noch nicht die Beweise vorlegen, natürlich nicht. Man beschließt dann, einen Prozessbevollmächtigten zu ernennen. Das hat im Falle der NPD dann 2 Monate gedauert. Dann hat man 2 hochkarätige Rechtsprofessoren, Juristen benannt. Die haben dann ein Team aufgebaut. Die haben dann einige Monate später, also fast ein Jahr nach der ursprünglichen Entscheidung, den Antrag mit den ganzen Dokumenten vor das Gericht gebracht. Also das, was man jetzt machen müsste, wäre nur der Beschluss, wir machen es jetzt.
Es ist eigentlich relativ schnell. Könnte man das tun.
Das ging sehr schnell.
Also man denkt ja immer, man müsste jetzt schon einen 1000-Seiten-Bericht.
Nein.
Es geht um einen Antrag.
Es geht, und jetzt ist natürlich die eine Schlüsselfrage, gibt es darauf können wir vielleicht im Detail noch eingehen, gibt es prozedurale Probleme? Es gibt eine Frage, die immer als vorgeschoben wird. Es gibt die Frage, glauben wir überhaupt, dass es das Material gibt?
Ja, natürlich, erklär das gerne. Also das wäre auch die zweite Frage. Gibt es genug Informationen?
Ja. Also die Vorstellung, dass eine Partei so seriös wie die SPD, die ja regiert, vor einem Jahr sagt, diese Höcke AfD, diese völkische AfD ist verfassungsfeindlich und das beschließt. Und dann höre ich in den letzten 2 Wochen als Reaktion auf unseren Bericht, dass es gewisse führende SPD-Politiker gibt, die sagen, ja, aber wir wissen es doch gar nicht. Vielleicht sollten wir nochmal prüfen. Die gleichen Zitate, die gleichen, es geht ja nur um öffentliche Informationen. Das muss man dazu sagen, das war bei der NPD auch schon so, das wäre bei der AfD auch so. Es geht nur um Dinge, die die AfD öffentlich sagt. Es wird keine geheime Information verwendet, ist auch nicht notwendig. Es geht also um das, was wir alle schon wissen und was vor kurzem diese GFF, dieser NGO, zusammengestellt hat.
Großes Gutachten,
3000 Seiten. Wenn jetzt Minister, die vor einem, oder Ministerpräsidenten, die vor einem Jahr das ja unterstützt haben, was einstimmig beschlossen wurde, jetzt sagen, ein Jahr später, nicht nur wussten wir es damals gar nicht, als wir gesagt haben, wir wissen es, wir haben jetzt auch ein Jahr verstreichen lassen und nichts getan, dann ist das nicht glaubwürdig. Und ehrlich gesagt, das ist nur eine Ausrede. Wir haben genug Informationen. Und das trifft auch für andere zu. Es gibt allerdings natürlich Leute, die sich das alles noch nicht angeschaut haben. Also es gibt Leute, die haben ein bisschen Sorge. Aber noch einmal, für die AfD Thüringen, die Höcke-AfD, die Flügel-AfD, die identitäre Sellner-AfD, haben gerade die Ereignisse der letzten Wochen und Monate dreimal unterstrichen, dass diese Partei heute die NPD 2.0 ist.
Jetzt sagen einige in den Parteien CDU und SPD, es stehen große Wahlkämpfe an. Manche befinden sich schon im Wahlkampf, auch wenn man es nicht sieht. Aber zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist in ziemlich genau 2 Monaten die Landtagswahl. Dann kommt Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es oft das Argument zu sagen, naja, also wenn wir jetzt so ein AfD-Überprüfungsverfahren anstoßen, dann schadet das den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, dann schadet das unseren Spitzenkandidaten, zum Beispiel Sven Schulze in Sachsen-Anhalt oder Manuela Schwesig von der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Was sagst du zu diesen vermeintlichen Argumenten, kritischen Fragen, die sagen, so etwas sollte man jetzt nicht anstoßen. Lass uns erstmal die Wahlen machen und dann schauen wir weiter.
Also erstens glaube ich aus Gründen, die wir schon auch beschrieben haben, übrigens auch außenpolitischer Art, wir müssen auch Putin zeigen und alle Berichte zeigen, wie groß die Gefahr ist, auch russischer Provokationen. Wir hören von Militär seit Monaten diese Warnungen gegenüber den baltischen Staaten, gegenüber Polen. Deutschland muss zeigen, es lässt sich nicht einschüchtern und es muss seinen Verbündeten zeigen, auf Deutschland ist Verlass. Also eine Pro-Putin-Partei wird in Deutschland in den nächsten Jahren nicht an die Macht kommen. Dieses Signal ist wichtig, da spielt auch Zeit eine Rolle. Aber auch das demokratiepolitische Argument, wir warten jetzt nicht ab, bis die AfD mal eine Landesregierung gewinnt und dann entscheiden wir aus taktischen Gründen, weil wir haben da nicht mehr Informationen als jetzt, aus taktischen Gründen, jetzt machen wir ein Verfahren. Also das sind keine guten Argumente, das sind Argumente aus der Schwäche heraus. Was aber legitim ist, eine legitime Frage, darüber habe ich viele Gespräche geführt in den letzten 2 Wochen, ist natürlich die Frage, es ist ja eine politische Entscheidung.
Der erste Schritt ist eine politische Entscheidung.
Genau. Danach entscheiden, genau. wird rechtlich entschieden. Ja. Aber der erste Schritt ist eine politische Entscheidung im Bundesrat. Wenn das der CDU schaden würde in Sachsen-Anhalt, dann sollte man es nicht machen.
Da in Sachsen-Anhalt.
Ja, das verstehe ich natürlich, dass Politiker so denken. Ich sage, wenn ich aber überzeugt bin, die AfD ist eine Gefahr für das Land, dann muss man das abwägen. Aber warum sollte es der CDU in Sachsen-Anhalt schaden? Die AfD in Sachsen-Anhalt liegt seit jetzt einem Jahr konsequent bei 39%, 41%. Offensichtlich ist es ihr gelungen, diese Doppelstrategie. Wir sind einerseits die Götz-Kubitschek-Til-Schneider-Partei.
Also die radikale Partei.
Ja. Wir sind aber auch die Ulrich Siegmund, der lächelnde Landesvater ehemalige CDU-Politiker. Wir sind beides. Mit dieser Strategie fährt die AfD extrem gut. Und mit der gleichen Strategie gelingt es Sven Schulze nicht, Leute zu mobilisieren. Mit einer Strategie, die im Grunde genommen unklar ist, ob die AfD jetzt eine normale Partei ist oder nicht, wird es ihm nicht gelingen, nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern ganz Deutschland zu mobilisieren, in Sachsen-Anhalt zu helfen. Denn worum geht's? Es geht darum, dass die Unschlüssigen zur Wahl gehen, weil sie erkennen, es steht viel auf dem Spiel. Das hat 2021 damals zu einem fulminanten Wahlsieg der CDU unter Rainer Haseloff beigetragen, als klar wurde und die Nichtwähler mobilisiert wurden und es klar wurde, es steht viel auf dem Spiel. Wenn man jetzt sagen würde im Bundesrat, die AfD ist keine normale Partei, sondern es steht viel auf dem Spiel. Und dann sagt Sven Schulze im Bundesrat zum Beispiel, also ich stimme nicht dafür, weil ich ja einen Wahlkampf führe, aber ich verstehe, dass zum Beispiel die Höcke-AfD, die identitäre AfD, dass es Gründe gibt, die zu überprüfen,
Und ich vertraue dem Gericht. Und die Frage, mein Appell an die AfD ist, vertraut dem Grundgesetz, vertraut dem Gericht. Er könnte dieses Thema so abmoderieren und sagen... Und
verknüpft es mit einem starken Wahlkampf
zum Beispiel. Und dann sagt er, jetzt reden wir über Sachfragen. Ja. Also die Partei wird ja nicht verboten bei den Wahlen. Bis zu den Wahlen ist sie ja da. Und wenn die Partei sich ändert und sich distanziert von Höcke und anderen, dann kann sie eine normale, also nicht völkisch ist verfassungswidrig, eine normale konservative, populistische Partei sein.
Genau, wie du in der Vergangenheit auch als Beispiel Schweizer SVP...
Wie die Schweizer SVP, die würde niemand verbieten.
Genau.
Natürlich nicht. Also, er könnte ganz klar sagen, diese Frage ist jetzt entschieden, reden wir über die Sachfragen. Die AfD hätte das Problem, dass sie dann entscheiden müsste, wie radikal bleiben wir, weil jede radikale, identitäre, völkische Äußerung die Gefahr birgt, das ist Material für das Gericht.
Genau, was wiederum Maximilian
Krabbe. Das heißt, das Argument mit dem Wahlkampf und Manuela Schwesig, da wäre es genauso klar, die könnte ganz klar sagen, das entscheidet nicht die Politik, das entscheidet auch nicht die SPD und keine Regierung, das entscheidet ein Gericht. Meine Herausforderung an die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ist, ist Björn Höcke verfassungsfeindlich? Ist es fair, seine Äußerungen oder die Äußerungen einer Partei wie der AfD in Thüringen zu prüfen? Und wenn die AfD in Mecklenburg-Vorpommern, die sich auch bürgerlich gibt, nicht distanziert von dieser identitären Bewegung und wenn sie gleichzeitig womöglich das Gericht angreift, das Grundgesetz in Frage stellt, weil das Grundgesetz es vorsieht, dann zeigt sie ihr wahres Gesicht. Wenn sie das tut, dann zeigt sie, dass es vielleicht in der AfD immer noch Leute gibt, die sagen, wir wollen eine andere Politik für Deutschland, aber nicht eine völkische. Also ich verstehe nicht, warum Parteien der Mitte nicht das Selbstbewusstsein haben. Das, was sie ja, du hast es ja zitiert, ihre Parteichefs, ihre Beschlüsse, ihre Aussagen mehrmals unterstrichen haben, dass es sich hier um eine gefährliche Partei handelt für Deutschland. Warum sie nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, davon kann ich auch Wähler überzeugen. Und wenn ich die Wähler davon nicht überzeuge, dann gewinnt diese Partei Stimmen, aber dann wird zumindest sichergestellt durch ein anderes Organ, nämlich das Gericht, dass das nicht zulasten der Grundrechte von Menschen in diesem Land geht, denn diese Grundrechte, die Menschenwürde, die wird von allen Institutionen, Bundesrat und Gericht und Regierungen und Parlamente gemeinsam geschützt.
Zum Schluss noch die Frage, wir haben die Politiker gehört, die über Weimar gesprochen haben, du hast eingangs über Thessaloniki gesprochen, da gibt es ganz klare Parallelen. Vielleicht die Frage an dich als jemand, der sich intensiv auch mit der Geschichte beschäftigt und immer wieder die Frage stellt, was können wir aus der Geschichte lernen, beziehungsweise welche Gefahren, welche Parallelen gibt es heute, die man gut vergleichen kann zu Dingen, die bereits einmal in der Geschichte passiert sind. Was wäre denn der Preis, wenn nicht gehandelt wird?
Also vielleicht noch ein Wort zu, was Handeln jetzt bedeutet.
Ja.
Am 10. Juli trifft sich der Bundesrat.
Also in zwei Tagen.
In zwei Tagen.
Wir strahlen wahrscheinlich.
Theoretisch, vielleicht, also wenn das gehört wird, vielleicht an einem Tag oder vielleicht hören Sie es am 10. Juli. Realistischerweise wird dort kein Beschluss getroffen, weil es gibt eine praktische Voraussetzung, die könnte man sehr, sehr schnell erfüllen. An dem Tag, an dem der Beschluss getroffen wird, darf es keine V-Männer mehr in den Vorständen der AfD geben. Das heißt Bundespartei und Landesparteien in den Vorständen, also diese 14 Leute, die ich erwähnt habe für die Bundespartei, da darf kein V-Mann sein. Jetzt höre ich von ganz vielen, die sich auskennen damit, es gibt da gar keine V-Männer. Es wäre ja auch absurd. Also es wäre wirklich absurd und politischer Selbstmord, wenn die Verfassungsschützer in den Ländern V-Männer in die Führungsorgane der politischen Konkurrenz einschleusen, die dann dort lassen. Das wäre ja wirklich also vor allem, wo diese Partei ja offen agiert und alles, was man verwendet, ja auch sowieso aus offenen Quellen kommt. Das war auch bei der NPD im zweiten Verfahren so. Das waren alles offene Quellen. Das heißt, man müsste aber prüfen, wenn man den Beschluss trifft, nicht an dem Tag, aber später, wenn der Antrag eingereicht wird, muss man dann auch Testate, also Nachweise der Innenministerien, der Verfassungsschützer bringen, dass an dem Tag, an dem der Beschluss fällt, sagen wir 10. Juli, es keine V-Männer mehr gab in den Vorständen der Partei, Landes- und Bundesebene.
Die Zeit wird wahrscheinlich jetzt nicht reichen, in 1,5 Tagen das festzustellen oder in 2 Tagen. Hm. Aber man könnte es in 1 Woche feststellen, hm, wenn es nämlich keine gibt. Wenn es sie gäbe, dann kann man sie abschalten. Aber wie gesagt, nach den Erfahrungen mit dem MPD-Verfahren ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Vorständen keine gibt. Der Rest, die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, ist legitim. Also auch das wurde vom Bundesverfassungsgericht festgelegt. Man muss nicht aufhören, eine Partei im Verdachtsfall weiter zu beobachten. Das heißt, der erste Punkt ist, wenn man das löst, und da erwarte ich, das könnte am 10. Juli doch passieren, dass einige der Länder sagen, lösen wir das, dann ist dieses Problem aus dem Weg. Es ist politisch sowieso sinnvoll zu sagen, schon vor den Wahlkämpfen, wir als demokratische Parteien mit unseren Verfassungsschützern, wir haben keine V-Männer in den Vorständen der politischen Konkurrenz. Punkt. Und wenn das ausgeschlossen ist, wenn man das feststellt, kann man das auch öffentlich machen, dann ist das Problem gelöst. Dann braucht man nur einen Antrag. Also man muss auf der Agenda des Bundesrates sagen, jetzt ist dieser Antrag, ein Land, 2 Länder können den Antrag einbringen. Und man könnte, und jetzt komme ich zum konkreten Vorschlag, man könnte sagen, wir machen Ende Juli eine Sondersitzung des Bundesrats aufgrund der Entwicklungen in der AfD. Wir haben jetzt analysiert, was in Erfurt passiert ist. Erfurt war letzte Woche, das war jetzt sehr kurz. Wir haben jetzt klargestellt, wir haben keine V-Männer in den Vorständen. Wir haben jetzt zusammen gesammelt und sind zusammen übereingekommen, die Länder, die zustimmen wollen, die SPD-Länder, wir haben sie aufgezählt in unserem Bericht, Saarland, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, auch Mecklenburg-Vorpommern könnten zustimmen, Baden-Württemberg könnte zustimmen, Berlin könnte zustimmen, Schleswig-Holstein könnte zustimmen. Das sind alles Länder, die geführt werden von Koalitionen, wo alle Parteien gesagt haben, wir sehen die AfD als Gefahr. Und dann braucht man noch ein großes Bundesland, dann hätte man die Mehrheit. Entweder NRW, also die CDU-Grüne-Koalition, oder Bayern.
Ja.
Und dann gibt es noch andere Länder, die auch noch zustimmen könnten. Warum nicht Hessen, warum nicht Brandenburg und so weiter. Wenn man 35 Stimmen hätte und man hat eine Sondersitzung des Bundesrates Ende Juli, dann könnte man im Ende Juli diese Debatte um die Brandenmauer und das Verfahren und die Überprüfung der AfD mit einer mutigen Entscheidung in diesem Sommer beenden. Man könnte sagen, wir sind überzeugt und jetzt stellen wir das Material dafür zusammen und die Argumente, aber wir sind überzeugt, dass das, was wir bisher sagen, stimmt. Die AfD ist keine normale Partei und wir lassen das jetzt prüfen vom Verfassungsgericht. Wenn man das nicht macht.
Die Lehre.
Wenn man das nicht macht, dann ist die große Lehre, dass das völkische Denken, das in Europa einmal Normalität war, dominant, dass Nationalstaaten gedacht haben, wir sind schwächer, wenn wir keine Minderheiten haben. Wir vertreiben Minderheiten. Wir zwingen sie zur Assimilation. Das waren nicht nur die Nazis. Das waren viele Staaten, die so gedacht haben. Aber es hat überall in Europa zu Konflikten, zu Kriegen, zu Vertreibung geführt, zu Gewalt. Es ist unvereinbar mit dem Europa der letzten 70 Jahre im Westen, das auf der Menschenrechtskonvention, der Menschenwürde, die unantastbar ist, der Gleichheit von Menschen beruht. Dann ist die Gefahr, dass dieses Europa der letzten 70, 80 Jahre, der Adenauer, der Schumann, der Monet-Generation, der Menschenrechtskonvention, des Grundgesetzes, unter Druck gerät, dass wir das verlieren. Und das Verrückte ist, wenn ich heute, und jetzt zurück zu Thessaloniki, Thessaloniki ist heute eine wunderbare Stadt. Und in den letzten Jahrzehnten haben sich die Bürgermeister, die gewählt wurden, also die Stadt selbst, die Gesellschaft, die Mehrheiten, die diese Bürgermeister wählen, mit dieser Vergangenheit, mit diesen Vertreibungen auseinandergesetzt. Es gibt heute in Thessaloniki eine Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte. Es gibt ein jüdisches Museum. Es wird eröffnet ein Museum zum Holocaust, der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen. Man beschäftigt sich mit der türkischen Geschichte, der osmanischen Geschichte. Aber was viel wichtiger und bemerkenswerter ist, Thessaloniki ist heute wieder eine multiethnische Stadt. Es ist wieder eine Stadt, in der Menschen leben, die nicht griechisch und orthodox sind, durch die Demokratie, die Stabilität. Es sind nicht nur Flüchtlinge dort, Es sind sehr, sehr viele Menschen legal zugezogen. Es sind Albaner wieder in der Stadt. So wie Wien, so wie Zürich. Ich war gestern in Zürich. 45% der Bevölkerung haben Migrationshintergrund oder sind Ausländer. Wien, über 40% Migrationshintergrund. So wie Berlin, so wie Deutschland, so wie jedes erfolgreiche Land der Welt, wie jede erfolgreiche Stadt der Welt. Wohlstand und Demokratie sind anziehend. Und auch wenn wir für eine Kontrolle der irregulären Migration sein müssen, reguläre, geordnete Migration und auch geordnete Aufnahme von Flüchtlingen wird es geben. Und was wir in Thessaloniki heute sehen, ist, dass nach Jahrzehnten des Leids durch diese völkische Idee, des Leids für Griechen, die vertrieben wurden und Flüchtlinge wurden, für die Bevölkerung dort, die vertrieben wurde, wir heute wieder eine stabile, demokratische und multiethnische Gesellschaft haben. Und dieser Plan der Sellners, der Höckes, der Identitären in der AfD, statt den Juden, über die man jahrzehntelang gesprochen hat, als Gefahr für die Einheit des deutschen Volkes, nun die Muslime als Gefahr darzustellen und zu sagen, wir könnten ja die vertreiben, remigrieren, dass das in die Hölle führt, wie Maximilian Krah so schön sagt, dass das, das Europa, das uns Wohlstand und Frieden und Stabilität gebracht hat, wie nie zuvor in unserer Geschichte, zerstören würde. Das sollte uns ein Ansporn sein und das sollte der Ansporn sein auch für die Parteichefs von CDU, CSU und SPD und für die Ministerpräsidenten der Länder, um die es hier geht, endlich zu handeln. Denn dieser Sommer könnte die letzte Gelegenheit sein, das zu tun. Und wenn man diese Gelegenheit verstreichen lässt, dann lädt man eine schwere Verantwortung vor der Geschichte und vor den eigenen Kindern auf seine Schultern.
Ein starkes Schlusswort, Gerald. Danke. Ja, das war das Thema dieser Sendung, der Sommer der Entscheidung und die Frage, ob sie denn auch wirklich passieren. Ich danke dir wie immer für deine Zeit.
Ich danke dir und die nächsten Wochen werden wir uns viel mit Sachsen-Anhalt beschäftigen und hoffentlich, egal was noch passiert, Demokraten dürfen sich nicht entmutigen lassen und müssen mit Argumenten im Wahlkampf dafür werben.
Ja.
Mit der Überzeugung, dass das, was wir als Projekt haben, mit allen Schwächen und Fehlern und Problemen immer noch das beste Projekt für Deutschland und Europa ist.
Ich danke Ihnen und euch wie immer für das Interesse. Ich weise noch gerne hin auf eine tolle Dokumentation, die erschienen ist vor ein paar Tagen im österreichischen Fernsehen, im ORF. Auch den Link tue ich in die Shownotes dieser Sendung. Die Doku beschreibt, wie ich finde, sehr schön die Arbeit auch von uns hier bei ESI und was Gerald Knaus eigentlich jede Woche so tut und wohin er reist. Und wir melden uns bald wieder. Gerald hat es angesprochen, Sachsen-Anhalt wird weiterhin ein großes Thema sein. In 2 Monaten findet dort die wichtigste Wahl in Europa statt, kann man sagen. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und noch ist der Kampf nicht verloren. Bei weitem nicht. Die Frage ist nur, passiert etwas diesen Sommer? Deswegen haben wir in dieser Folge gesprochen über den Sommer der Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und trotzdem einen schönen Sommer Ihnen allen.